Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt.
Krautessay. Der Wacholder, der Dunkle mit der lichten Seele. Diese Erzählung beginnt mit einer gewissen Tante Gerta, einer vielleicht nicht wirklich ewig jungfräulichen, doch alten und alleinstehenden Großtante, die vielen, nein, tatsächlich allen Verwandten ein Stachel im Fleisch war. Denn sie war wissend über alle und jeden. Sie spie Giftiges und Gehässiges. Und es gab etwas, das ihr erst recht die Zunge lockerte. Ein Trunk, der löst und klärt und nun hier erklärt, warum wir die Tante an den Anfang setzen, da sie praktisch täglich seine Segnungen in sich aufnahm. Die Rede ist vom Wacholder, hier in seiner ganz klaren und flüssigen Form gemeint. Ein Schnäpschen, das in jedem Fall von erstaunlicher Wirkung ist. Der Wacholder reinigt und bereinigt, er erweckt die Seele. Was in der Tante Fall vielleicht etwas herausfordernd werden könnte, doch möge sie natürlich in Frieden ruhen und sich jetzt von ihrer Ahnin bewacholdern lassen. Denn der Wacholder ist nicht ganz ohne, wie wir nun hören werden. Er kann eine Verbindung zu Verstorbenen aufnehmen und die Tante und ich sind in jedem Fall Gewächse unserer gemeinsamen Geschichte und immer noch miteinander verwoben. Und jetzt, im sanften Kerzenschein, eine Teetasse aus ihren Beständen in der Hand haltend und mit dem unglaublichen Geruch von Wacholder in der Nase, stimmt es mich milde, denn die gute Gerta, seit 30 Jahren unter der Erde und wohl zugleich in himmlischen Gefilden, schenkte immerhin über 8000 Kindern das Licht der Welt. Eine grandiose Hebamme, wild, frech und als eine der ersten Frauen auf dem Land in den 20er Jahren zweirädrig motorisiert und von Geburt eilend. Sie schenkte sich außerdem täglich ein Gläschen mit unterschiedlichem Fassungsvermögen von Uerdinger ein, einem hochgerühmten, feinwürzigen Wacholder vom Niederrhein. Nun, sie wurde schließlich stattliche 90 Lenze und so können wir hier ein Exempel statuieren für die Lebenskraft der Tante, unterstützt vom Wacholder, der die und dafür ist er gerühmt und berühmt ganz besonders in sich trägt. Nähern wir uns also jetzt diesem unglaublichen Strauch, über den es heißt, vor dem Holunder sollst du den Hut ziehen, doch vorm Wacholder niederknien. Eine machtvolle Pflanze, mal wieder. Und eine, die uns den ewigen Kreislauf von Tod und Wiedergeburt einmal mehr ins Bewusstsein spült. Nicht nur am Beispiel von Tante Gerta. Der Wacholder ist ein dunkler Gesell, der in der Dämmerung oder im Mondlicht in flacher Heidelandschaft zu tanzen beginnt. Ein Wächter im Nebel, ein Traumbild vielleicht, wächst er zuweilen in bizarren Formationen, wie wirre Gedankenfetzen, die wir noch im Kopf zu haben glauben, kurz bevor wir aus dem Schlaf erwachen. Wer über Friedhöfe schlendert, begegnet ihm noch heute vielfach. Man glaubte, die Seelen der Verstorbenen können in ihm sich verbergen. Daher nennt man ihn Wacholder, denn er kann Sterbende mit seinem wohlriechenden Holz, das man eben räucherte, am Leben erhalten. Oder er kann Tote aufwecken, daher Weckholder. Wortforscher sehen in alten Namen Nachklänge seines Nutzens, etwa auch im lustigen Adjektiv quick, für lebendig, macht also Queckholder. Unser Wacholder trug nicht zuletzt den Namen Kranewittbaum, wohlbekannt und wohlbenannt nach dem Kranich, der in der literarischen Kulturgeschichte einen festen Platz hat. Denn die Anmut der Kraniche, ihre spektakulären Balztänze und ihr gut zu beobachtender Zug haben schon in früher Zeit die Menschen fasziniert. In der griechischen Mythologie war der Kranich Apollon, Demeter und Hermes zugeordnet. Er war ein Symbol der Wachsamkeit und Klugheit und galt als Vogel des Glücks. In der Dichtung steht er für das Erhabene in der Natur. In alten Volksmärchen ritt der Kranich als Verkünder von Geburten und Hochzeiten, aber auch von Krieg und Tod in Erscheinung. Und all diese Setzungen werden Gestalt im Wacholder, dem immergrünen Lebensbaum, dem Kraftort und der Schutzpflanze, auf dessen Fährte wir uns hier weiter begeben. Um die Namensvielfalt noch etwas zu befeuern. Es gibt auch die Lesart Kranewitt trage den Kiebitz in sich, ein prunkvoll gekrönter Vogel aus der Familie der Regenpfeifer, der nicht nur wegen des schönen Namens Erwähnung findet, sondern auch als Totenvogel durch die Lüfte geistert. Klingt sein Ruf doch wie komm mit, komm mit. Horch mal. Und eben jener Kiebitz spielt eine nicht unerhebliche Rolle im nun noch näher zu thematisierenden Märchen vom Machandelboom, einem weiteren Synonym für den Wacholder. Der Machandelboom, ein Begriff, der mich schon als Kind umtrieb, als mir Grimms Märchen in die Finger fielen. Da gab es Geschichten voller Düsternis, fremder Welten und seltsamen Settings. Machandelboom, was sollte das sein? Das klang so unvertraut und doch so mächtig. Macht, machen, Machandel mit der Endung L so kindlich zugleich und ein Boom war ja kein richtiger Baum, oder doch? Und das Märchen. Gute Güte, eine Kannibalismusgeschichte, die heutigen PädagogInnen und Eltern die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Was für eine Story. In Kürze. Ein Kind wird misshandelt, geköpft, zu Gulasch verkocht, verspeist und später gerettet. Und das alles im Schatten und im Dialog mit dem Wacholder. What? Triggerwarnung. Wer mag, hört jetzt weiter. Eine Frau wünscht sich unter dem Wacholder ein Kind und wird schwanger. Während der Schwangerschaft isst sie weiter von seinen Beeren und stirbt bei der Geburt des Sohns. Ihr Mann bestattet sie unter dem Wacholder und nimmt sich alsbald eine neue Frau, die das Kind drangsaliert und es dann sogar tötet. Stiefschwester Marlene ist entsetzt, denn ihre Mutter kocht den Jungen und serviert dem Vater. Unter dem Wacholder, unter dem Marlene seine Knochen legt, kommt es zum ersten Showdown. Der Baum rüttelt und schüttelt sich, raucht und ein Kiebitz fliegt weg. Der singt, meine Mutter, die mich schlacht, mein Vater, der mich aß, meine Schwester, das Marlenken, sucht alle meine Behnken, bind sie in ein Seidentuch, legt's unter'n Machandelboom. Kiewit, kiewit, wat für'n schön Vogel bin ich. Dieser Kiebitz fliegt nun in Handwerksbetriebe und sammelt Gegenstände, wie einen Mühlstein, einen Schuh und eine Goldkette und kehrt zurück. Schließlich, Showdown Teil 2, es kommt zur Rückverwandlung. Die Stiefmutter wird vom Mühlstein erschlagen, das Mädchen tanzt mit dem Schuh und der Vater erhält die Kette. Und, weil Märchen, weil die Grimms, weil doch ein Happy End, aus dem Vogel wird wieder der Junge. Wir treffen hier auf eine selbst und gerade heutzutage wirklich krass anmutende Gedankenwelt. Auf Ahnungen einer Geistesgeschichte, die Seelen in Vogelgestalt wähnt, Bäume und vor allem den Wacholder als Powerhouse wahrnimmt und ziemlich extrem mit Schuld und Sühne, Verwandlungen und Transformationen spielt. Da liegt die Vermutung nicht ganz fern, dass der Wacholder auch dem Schamanischen nahesteht. Und ja, auch Schamanen machen jede Menge mit, bevor sie initiiert werden. Sie stehen die Schamanenkrankheit durch und können schließlich zwischen den Welten auf besondere Weise vermitteln. Hilfreich war und ist dazu der Rauch des Wacholders, der in der Tat seit zigtausend Jahren die Verbindung zwischen Himmeln und Erden unterstützte. Er taucht, zumindest in der Luther-Übersetzung in der Bibel, auf als Strauch, unter dem der Prophet Elias bei seiner Wanderung durch die Wüste Schatten findet. Botaniker meinen damit zwar eine andere Pflanze heutzutage, doch die Geschichte ist derart, dass wir seine Spuren seit sehr langer Zeit verfolgen dürfen. Eine Art des Wacholders ist also seit der Antike belegt und unser Wacholder taucht in Mittel- und Nordeuropa in den Quellen des Mittelalters auf. Wacholderholz ist gut für Scheiterhaufen, duftet es doch stark und intensiv. Es ist ein guter Geist gegen Miasmen, gegen die üblen Dämpfe, die Krankheiten auslösen, so die Lesart. Ist ein sonderlich Präservativum zur Zeit der Pestilenz in Germania, schreibt Hieronymus Bock vom Wacholder. Kräuterkompagnon Leonhard Fuchs beschreibt ebenfalls im 16. Jahrhundert, dass der Wacholder zum Reinigen der Luft und zum Vertreiben von Schlangen eingesetzt werde. Wer mit ihm räuchert, kann also Krankes in Krankenzimmern und Übles im Allgemeinen vertreiben. Denn der Rauch hat eine stark desinfizierende Wirkung. So hören wir zu Beginn des 17. Jahrhunderts: Etliche schreiben diesem Holze und den Beeren solche Wirkungen zu, dass man bei einem Bezauberten, Besessenen oder sonst wo Gespenst hat, dieses Holz auf glühende Kohlen soll werfen und einen Rauch damit machen. So wird durch Gottes Hilfe vieles Böse, Teufelswerke, Zauberei, Gespenster und böse Geister von den Menschen vertrieben. So mancherlei magische Handlung und Schutzzauber scheinen also überliefert von dieser Pflanze, die sich wie ein Wächter in unsere Wege stellt. Eine Macht, die aus spitzer Nadel und dunkler Beere wirkt. Schauen wir sie uns daher jetzt genauer an, den Wacholder, den Juniperus communis. Langsam, wachsend und zäh. Ein Überlebenskünstler, dessen aufrechte Gestalt in der Lage ist, in eine andere Welt hineinzuragen. Wacholder sind Zypressengewächse. Sie züngeln in den Himmel, wie wir es von Van Goghs berühmten Bildern mit Zypressen kennen. Zungen, die Geheimnisse verkünden, düster und dicht. Oder er schlüpft in Zwergengestalt und seine mit kräftigen Nadelspitzen bewehrten Zweige kriechen über die Erde, als würden sie eben die Tore zur Anderswelt suchen oder bewachen. Wir finden ihn in Heidelandschaften und den wenig verbliebenen Moorgegenden. In der Eifel gibt es einen prämierten Wacholderwanderweg, ein sogenannter Traumpfad. Wer in Bergregionen wandert, entdeckt ihn häufiger. Er wächst bis in eine Höhe von bis zu 2000 Metern. Und er steht unter Naturschutz, denn eine intensive Forstwirtschaft konkurriert mit seinen Bedürfnissen nach Entschleunigung, Zähigkeit und Verstetigung. Wir können achtsam und sehr dosiert Ausrufezeichen, seine Nadeln ganzjährig und die Beeren im Herbst und die Rinde im Spätherbst oder zeitigem Frühjahr sammeln. Das piekst ziemlich. Insider klopfen daher den Baum vorsichtig ab und legen ein Tuch darunter. Die Nadeln sind wirklich spitz und stechend. Sie bohren sich in deine Fingerspitzen, um, ähnlich wie bei der Brennnessel, unsere volle Aufmerksamkeit einzufordern. Denn eine Beere reift bis zu 3 Jahre. Ein langer Zeitraum für unser hektisches Leben, in dem wir uns kaum je für irgendwas 3 Jahre Zeit nehmen. Und Obacht! Auf einem Baum gibt's gleichzeitig reife und unreife Beeren. In der botanischen Wirklichkeit kleine graugrüne Zapfen mit 3 winzigen Einkerbungen. Ha, was für ein Zeichen! Diese kreuzähnliche Verwachsung auf der Beere nahmen unsere Vorfahren als Zeichen für seine Verwendung für das Kreuz Christi. Und das bislang Gehörte qualifiziert den Wacholder natürlich für weitere Praktiken im vormals sogenannten Volksglauben. Ein schöner Ausspruch ist immerhin 1200 Jahre alt. Das Holz riechet wohl, besonders wo man es im Märzen haut. Dahero gebrauchet man dessen Spänen denen Häuplein, denn sie stärken das Haupt und die Nerven. Mehr dazu noch später, also lausche gespannt weiter. Es stehen stets 3 Nadeln um einen Zweig und wie so oft gibt es ein paar trickreiche Betrüger, also sehr ähnlich aussehende Pflanzenschwestern. In unserem Fall die Eibe, die bekanntermaßen giftig ist. Doch ihre Nadeln sind viel dunkler und vor allem weicher. Wer nun die Beeren achtsam gesammelt oder vielleicht im Bioladen erworben hat, trockne sie, analog zum Baum der Langsamkeit, an der Luft und nicht im Backofen. Verwendest du sie, quetsche sie vorher an und dann erlebst du das, was schon die Pest vertrieb. Der Duft ist einfach unschlagbar. Wacholder riecht und schmeckt einerseits nach Wald, harzig, balsamisch, erdend, würzig und zugleich überraschend fruchtig, minzig, zitronig. Du kannst die Beeren demnach gut mit kochendem Wasser übergießen und die Dämpfe inhalieren und den Tee bei Erkältung oder Magen-Darm zu dir nehmen. 5 zerstoßene Beeren etwa 10 Minuten ziehen lassen und auch Sodbrennen oder Völlegefühl haben keine Chance mehr. Wacholder lindert Koliken und Blähungen. Die Beeren sind entwässernd und reinigend und fördern die Ausscheidung von Harnsäure, sodass sie bei Gelenkbeschwerden oder Rheumaerkrankungen gut helfen können. Der Volksmund bringt es auf den Punkt. Esst Kranewitt und Bibernell, dann stirbt's nicht so schnell. Wacholder wirkt dank seiner ätherischen Öle wie Kampfer oder Myrtenol also nierenanregend, magenstärkend, entgiftend, blutreinigend und schleimlösend. Wer in Bus und Bahn ab und zu eine Beere kaut, kann sich viel Gutes in Erkältungs- und Virenzeiten zutun. Reinen Atem und starkes Zahnfleisch gibt's netterweise noch gratis dazu. Schön macht er sowieso. Er belebt deine Durchblutungen, strafft die Haut und lindert Hauterkrankungen. Schwangere bitten wir hier jedoch zur Vorsicht. Wacholder kann die Kontraktion der Gebärmutter anregen. Ebenso empfiehlt sich keine dauerhafte Einnahme der Beeren, da sie eben buchstäblich an die Nieren gehen. Sie räumen wirksam mit dem auf, was dich belastet. Doch ein zu viel des Reinigungseffektes schadet bekanntermaßen ebenfalls. Für Küchenfreudige liefert das Wildkraut Gaumenfreuden als Zutat für Wild und Kraut gleichermaßen. Für Trinkfeste ist der Wacholder Grundzutat für Gin und im Deutschen kurz und prägnant im Spirituosenregal als Wacholder zu finden. Tante Gerta lässt hier noch einmal grüßen. Als Sirup für laue Sommerabende ist er ein Gedicht. In Wacholderholz geräucherter Fisch oder Fleisch ist heute eine Delikatesse und früher eine übliche, wenngleich recht seltene Festspeise. Wunderbar zur Weihnacht ist vielleicht auch folgendes Geschenk. Du weichst 2 Tassen Wacholderbeeren über Nacht ein und seißt sie am nächsten Tag ab. In kaltgepresstem Olivenöl dann einfach 30 Minuten sieden und anschließend abfüllen. Unterstütze dieses Massageöl noch mit einigen Tropfen ätherischem Öl vom Wacholder und du hast einen Traum für geplagte Gelenke und etwas sehr Linderndes bei Schürfwunden. Man erzählt sich sogar, dass dieses Öl, wenn du Edelsteine darin tauchst und einen Kreis um einen Kranken ziehst, in der Lage ist, die Heilung zu unterstützen. Und das ist jetzt die perfekte Überleitung nach unserem Ritt durch die Namensgeschichte der grimmischen Gruselwelt und der Wirkmächtigkeit des Wacholders, uns nun in dieser ja dunklen und gerade jetzt auch heimeligen Jahreszeit der sogenannten Volksmagie zuzuwenden. Die Bayern-Depesche aus Anno Domini 2020 weiß immerhin noch zu berichten, dass der Verzehr von in Wacholderöl geräucherten Würsten nach dem Besuch der Christmette zur Mitternacht in jedem Fall vor bösen Mächten schütze. Und das sogleich mit doppelter Wucht. Das Schwein stehe seit jeher, wo und wann auch immer, mit der Wiederkehr der Sonne und des Lichts in Verbindung und der Wacholder wirke eben stark dämonenvertreibend. Wieder der Volksmund. Eichelaub und Kranewitt, dös morg der Teufel nit. Mütter brachten dem heiligen Baum kleine Opfer, wenn die Kinder krank waren, ganz ähnlich zu dem, was wir vom Holunder überliefert bekommen haben. Als Mittel gegen Warzen hilft zum Beispiel, wenn wir mit seiner Dreizahl spielen, die wir im Botanischen gesehen haben. 3 Ästchen abschneiden, je 3-mal beinahe durchschneiden und sprechen: Reckholder, gib dich gefangen, dass man dem so und so seine Warzen vergangen, im Namen Gottes und so weiter. Darauf legt man auf jedes Ästchen 3 reine kleine Kieselsteine und wie die Ästchen verdorren, verschwinden auch die Warzen. Der Volksmediziner Heinrich Marzell führt im frühen 20. Jahrhundert Belege aus Bayern und Böhmen, aus Mittelfranken oder der Eifel an, wo Wacholderrauch durch die Ställe zieht, wo Milchzauber durch einen Wacholderstecken gebrochen wird, wo in die erste Garbe eine kleine Kranawitzstaude eingearbeitet wurde, die jedoch zuletzt gedroschen wurde, um den Korndämon zu besänftigen. Sehr schön auch die Story, dass Hexen die Nadeln des Wacholders zu zählen versuchen, dann aber ganz verwirrt, ob ihrer Vielzahl sind und daraufhin verschwinden. Sogar Diebe soll er zu Fall bringen, wenn man vor Sonnenaufgang einen Zweig mit der linken nach Osten bis zur Erde hinunterbeugt und einen Stein drauflegt. Wacholderstrauch, ich tu dich bücken und drücken, bis der Dieb sein gestohlenes Gut wiedergebracht hat. Wir tauchen jetzt ganz tief in die vermeintlichen volksmagischen Praktiken und Vorstellungen ein, die uns absolut faszinieren, die heutige Kulturanthropologen jedoch weit weniger allgemein ausgeprägt und vor allem weit weniger in uralten Ernteritualen verhaftet sehen, als wir uns das vielleicht im Wunsch nach dem guten Alten erhoffen. Was können wir dennoch festhalten? An was vom Wacholder können wir uns festhalten? Eigentlich lässt er uns aufgrund seines abgrenzenden Äußeren nicht zu nahe kommen und wenn, dann mit Achtsamkeit. Und genau diese Widerstandskraft können wir jetzt besonders gut brauchen. Er klärt und befreit uns von Ballast. Er gibt uns Schutz und Stabilität. Er lehrt uns, Stürme an uns vorbeiziehen zu lassen. Ein Baum wie ein Geschenk in diesen unsteten Zeiten. Er verwurzelt uns, schafft neue Verbindungen zur Erde, zu der wir die Beziehung zu verlieren drohen. Er verweist auch auf höhere Sphären, die uns Kraft und Zuversicht schenken mögen. Wacholder, Machandelboom, Kranewitt oder Weckholder. Der viel zitierte Strauch scheint in der Lage zu sein, selbst die alte Jungfer vom Anfang dieser Geschichte wiederzubeleben und hat wahrscheinlich sogar ihr Leben verlängert. Ein bisschen spooky, ein bisschen großartig. In diesem Sinn, Prost, Tante Gerda. Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir freuen uns, wenn wir dich erfreuen dürfen und erzähl die Kunde vom wilden Kraut gern weiter. Wir hören uns wieder, denn die Welt der Wildkräuter ist schier unerschöpflich. Alles Gute für heute, wünscht dir Mo.